Lasst uns vor der Predigt noch einmal kurz beten und wir neigen uns dazu. Keiner ist wie du, Herr. Niemand sonst vermag es, unsere Herzen so zu berühren wie du. Ganz gleich, wo wir gesucht haben, bei dir finden wir das, was wir zum Leben brauchen. Und so kommen wir jetzt vor dich mit der Bitte, dass du unsere Herzen weit auftust, dass wir dich erkennen, dass wir dich sehen, wie du bist. Denn nur mit dem Herzen sehen wir wirklich gut. Sei du unter uns. Amen. Alles Mögliche haben sie ihm vorgeworfen. Gesetzesbruch, Umgang mit schlechter Gesellschaft, dass er gerne trinkt. Manche haben ihn sogar für das personifizierte Böse gehalten, aber eine Bedrohung für sie. Sie mussten ihn ganz einfach aus dem Weg räumen. Doch diejenigen, die ihn am besten kannten, die haben ihn innig geliebt und konnten gar nicht genug von ihm bekommen. Er hatte einen feinen Humor. Seine Großzügigkeit war kaum zu fassen. Er sprach von den ungeheuerlichsten Dingen mit Worten, die sie tief in ihren Herzen trafen. Und wenn er zornig wurde, zitterten seine Widersacher. Bis heute hat er sich kein bisschen verändert. Jesus. Noch immer spaltet er die Meinungen und noch immer reizt er zum Widerspruch. Noch immer erfährt er Hass und Ablehnung von den Menschen, die er doch so sehr liebt. Doch jeden, der ihn sucht, nimmt er mit offenen Armen an. Wenn du mehr von ihm wissen und erfahren möchtest, dann höre genau zu. Wir schauen zurück. 2000 Jahre. Wie so oft ist Jesus unterwegs mit seinen Jüngern. Er wartet nicht erst, bis die Leute zu ihm kommen, obwohl sie das ja in Scharen tun. Er geht selbst hin zu den Menschen. Er geht dorthin, wo sie leben, wo sie arbeiten, wo sie zu Hause sind, wo sich ihr ganzes Leben abspielt. Er sucht sie auf in ihrer Einsamkeit, in ihrer Angst, ihrer Not, ihrem Elend, ihrer Verzweiflung. Und er will ihnen sagen, dass sie nicht verloren sind, sondern dass sie Heimat haben. Heimat bei Gott, dem Vater. Wen wundert es da, dass die Menschen seine Nähe suchen? Denn er scheint sie zu kennen, jeden Einzelnen. Er weiß von ihren Nöten, von ihren Krankheiten, von ihrer Sehnsucht nach Heil und Heilung. Und er geht nicht achtlos an ihnen vorüber. Wo immer Jesus hinkommt, nimmt er sich Zeit. Für jeden. Jedem hört er geduldig zu. Keinen übersieht er. An keinem geht er achtlos vorbei. Er stillt ihren Hunger und ihren Durst, den leiblichen und auch den geistlichen. Auf einem dieser Wege, als sie in die Gegend der Stadt Caesarea Philippi kommen, könnt ihr das von euch ausschalten? Den ersten Text bitte. Auf einem dieser Wege, als sie in die Gegend der Stadt Caesarea Philippi kommen, fragt Jesus plötzlich seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Aus heiterem Himmel. Für die Jünger völlig unvorbereitet. Damit haben sie überhaupt nicht gerechnet. Jesus startet die allererste Meinungsumfrage. Er will wissen, was die Leute sagen. Es kommt jetzt ein bisschen plötzlich. Da müssen sie erst mal kurz nachdenken. Ginge mir auch nicht anders. Wer hat denn schon auf so eine Frage sofort eine griffige Antwort bereit? Was sagen die Leute denn so? Was würde ich denn sagen? Und die Jünger geben dann zur Antwort, was die Leute so sagen. Die einen halten dich für den wiederauferstandenen Täufer Johannes, andere halten dich für den wiederkommenden oder wiedergekommenen Elia und wieder andere meinen, du seist Jeremia oder sonst einer von den alten Propheten. Meinungsumfrage Teil 2. Und ihr, will Jesus wissen, für wen haltet ihr mich? Jetzt ist es raus. Jetzt lässt er die Katze aus dem Sack. Natürlich ist es ihm wichtig, was die Leute über ihn sagen. Zeigt es doch, ob sie überhaupt verstanden haben, was er ihnen die ganze Zeit sagen will. Doch viel wichtiger ist ihm, was sie sagen. Seine Jünger, denn sie müssten ihn doch kennen. Autsch. Jetzt wird Jesus so richtig persönlich. Jetzt richtet er den Scheinwerfer auf die Jünger selbst und holt sie aus der anonymen Menge heraus. Nun sind es keine Leute mehr, hinter denen sie sich verstecken können. Es geht nicht mehr darum, was andere sagen oder denken. Auch nicht, welcher Glaubensrichtung sie angehören oder zu welcher Leitkultur sie sich bekennen. Jeder einzelne von ihnen ist jetzt gefragt, was er von Jesus weiß. Mehr noch, wie er zu ihm steht. Denn dass das keine rein prophylaktische Frage ist, sondern dass da mehr dahinter steckt, das liegt auf der Hand. Und so schaut er jedem Einzelnen in die Augen und fragt, für wen hältst du mich? Und meint damit unausgesprochen, wie stehst du zu mir? Wer bin ich für dich? Was bedeute ich dir? Was verbindet dich mit mir? Wer bin ich, deiner Meinung nach? Für wen hältst du mich? Seltsame Frage. Doch wer sich ernsthaft auf diese Frage einlässt, den lässt sie nicht mehr los. Stimmt. Wer ist Jesus? Und was hat meine Antwort jetzt mit meinem Leben zu tun? Wer ist Jesus für mich? Was den Jüngern wohl durch den Kopf geht, als Jesus sie das fragt. Denn so ganz verstehen sie seine Frage ja auch gar nicht. Was will Jesus denn jetzt hören? Denn eigentlich kennen sie ihn ja und wissen, wen sie da vor sich haben. Wirklich? Seit etwas mehr als 2 Jahren sind sie jetzt doch mit ihm unterwegs, auf den staubigen Straßen Galiläas, Judäas und Samarias. Unglaubliches haben sie in dieser Zeit mit ihm erlebt. Unzählige Stunden haben sie ihm gebannt zugehört und zugesehen, wie er Dinge getan hat, die einfach nicht normal waren. Kein Mensch tut das, was Jesus tut. Andererseits, kein vernünftiger Mensch legt sich so mit den religiösen und weltlichen Führern des Landes an, wie er das tut, wenn er am Leben bleiben will. Niemand wagt es, sich so über Konventionen, Traditionen und althergebrachte Regeln anzulegen, wie er das tut. Irgendwann, so fürchten sie, irgendwann geht das fürchterlich schief. Warum tut er das? Was bezweckt er denn damit? Ja, genau das ist die Frage, die sich die Jünger selbst auch immer wieder stellen. Wer bist du, dass du so etwas tust? Was sollen sie ihm auf seine Frage also antworten? Okay, zunächst mal kennen sie ja die gängige Auffassung der Menschen. Sie wissen, was da so geredet wird im Volk. Sie wissen, was viele ihrer Landsleute in ihm sehen, einen der großen Propheten, der auferstanden und zurückgekommen ist. Ob das nun Elias, Jeremia oder einer der anderen Propheten ist oder sogar der erst kürzlich hingerichtete Johannes der Täufer, ist dabei überhaupt nicht wichtig. Die Jünger kennen natürlich auch die vielen negativen Dinge, die über ihn gesagt werden, üble Dinge. Da erklären seine nächsten Angehörigen doch allen Ernstes, er sei verrückt geworden, nicht ganz bei Trost. Man müsse ihn vor sich selber schützen und aus dem Verkehr ziehen und sie schicken seine Brüder und Schwestern aus, um ihn nach Hause zu holen. Und machen damit eigentlich nur eines deutlich, dass sie selbst nicht wissen, wer er ist. Und dann gibt es da fromme Leute, die sich maßlos darüber ärgern, dass Jesus sich mit Leuten abgibt, die man doch längst schon aus der Gemeinde rausgeschmissen hat. Mit Randfiguren, Ausgestoßenen, mit Sündern, mit Abschaum eben. Für ihren Ärger haben sie keine bessere Erklärung, als dass er eben gerne gut isst und trinkt, dass er ein Fresser und Weinsäufer ist und ein Freund der Zöllner und Sünder. Das erzählen sie überall rum. Ein gewöhnlicher Mensch eben. Gewöhnlich in seiner ganzen Lebensart. Und stellt euch vor, er ignoriert doch glatt die Reinheitsvorschriften und berührt Unberührbare. Menschen, von denen man sich besser fernhält. Die religiösen und politischen Führer des Landes halten ihn für einen gefährlichen Reformer, der alte Ordnungen auflösen will, für einen Schwärmer und Volksverführer, ja sogar für einen Schwindler und Gotteslästerer, der Gottes Gebote auslegt, wie es ihm gerade in den Kram passt. Damit wird eigentlich nur deutlich, dass sie Jesus gar nicht kennen können, denn sie kennen ja nicht einmal Gott, den Vater. Ihr Glaube ist längst in Formen und Regeln erstarrt. Ja, die Menschen haben sich durchaus ihre Meinung gebildet über den Nazarener. Damals und heute auch noch. So wird man ja auch schnell fertig mit ihm. Und muss sich nicht erst lange mit ihm und mit seinen Forderungen auseinandersetzen. Man hat seine Meinung über ihn. Die hier von den Jüngern aufgezählten Meinungen, die im Volk über die Person Jesu kursieren, besagen alle eins. Der Messias bist du nicht. Niemals. Darüber sind sich alle einig. Trotz allem, was sie bisher in diesen 2 Jahren bei ihm gesehen, gehört und erlebt haben. Und das ist bis heute nicht anders. Für die einen ist Jesu ein Guru, für die anderen ein weiser Meister, ein Prophet, ein Lehrer der Menschlichkeit und für manche sogar eine Reinkarnation des Christusbewusstseins, eine Buddha-Variation und so weiter und so weiter. Aber er ist nicht der Erlöser. Ja, er hat vielleicht einen wichtigen Platz, aber eben doch nur einen Platz unter vielen anderen auch. Und nun fragt Jesus sie selbst: Und ihr? Für wen haltet ihr mich? Was denkt ihr, wer ich bin? Und bringt sie damit in große Verlegenheit. Denn jetzt müssen sie Farbe bekennen. Jetzt hilft kein Taktieren, keine ausweichenden Antworten. Vielleicht könnten sie sich der Meinung der Massen anschließen. Was wissen sie denn schon über ihn? Ja, wer ist er denn schon? Ein Nazarener, und jedes Kind weiß doch, dass aus Nazareth nichts Gutes kommen kann. Dort kennt man ihn ja schließlich auch nur als Jesus, den Sohn des Zimmermanns. Seine Eltern sind doch bekannt. Klar, im Ort ist er angesehen, denn er ist immer freundlich und hilfsbereit. Und ganz offensichtlich hat er Kinder ganz besonders ins Herz geschlossen. Immer nimmt er sich Zeit für jeden, der zu ihm kommt. Und geschickt ist er mit seinen Händen. Mit einem Hobel kann er genauso gut umgehen wie mit einer Säge oder mit Hammer und Nagel. Er kennt sich mit Winkeln und mit Aufmaß aus. Darüber hinaus ist er anfassbar, zugänglich und für jeden erreichbar. Ein richtiger Kumpel eben. Man hat ihn gern zum Freund. Aber mehr ist da doch nicht dran, oder? Für wen haltet ihr mich? Diese Frage steht im Raum und fordert eine Antwort. Ganz offensichtlich setzt Jesus voraus, dass seine Jünger, also Menschen, die ihn lieben, die tagtäglich mit ihm unterwegs sind und hautnah dabei sind bei allem, was er tut, dass sie ihn anders sehen müssten als die Masse. Dass sie eine andere Meinung von ihm haben müssten als die vielen. Indem er die Anrede "ihr" so stark betont, erinnert er die Jünger daran, was sie von den Leuten unterscheidet. Und dass er von ihnen ein anderes Urteil erwartet. Und ihm liegt sehr viel an dem Urteil, das sie über ihn fällen. Für wen haltet ihr mich? Ich wäre in diesem Augenblick ganz gerne Mäuschen gewesen. In meiner Fantasie stelle ich mir das manchmal so oder so ähnlich vor. Da stehen sie, 12 sturmerprobte, gestandene Männer, Jeder ein kerniges Original, mutig, wahrscheinlich auch neugierig, denn ohne zu zögern sind sie ihm gefolgt, als er sie gerufen hat. Was hat sie denn dazu bewogen? War es, dass sie von einem Augenblick zum anderen von seiner Nähe überzeugt waren? Oder haben sie vielleicht geahnt, dass dieser Jesus mehr ist als ein gewöhnlicher Zimmermann? Jetzt allerdings herrscht seltsamerweise ein verlegenes Schweigen. Man hätte eine Stecknadel auf den Boden fallen hören. Da steht Nathanael, den Jesus, obwohl er ihn doch eigentlich gar nicht kennen konnte, einen aufrechten Israeliten genannt hatte. Nathanael räuspert sich unsicher. Mit den Zehenspitzen malt er Kreise in den Sand. Andreas schaut ganz angestrengt auf den Boden, als ob er dort etwas verloren hat. Und Johannes, der beschäftigt sich ganz intensiv mit seinen Fingernägeln und jetzt kaut er sogar noch drauf herum. Und Judas schlitzt einen Grashalm auf, der wird den Mund nicht aufmachen. Das macht er nie. Und Petrus, ja sicher, Petrus, der sagt bestimmt etwas, der sagt nämlich immer etwas. Doch auch der wartet noch und überlegt, denn seltsamerweise so neu ist ihm die Frage Jesu gar nicht. Wohl tausendmal hat er sie sich schon selbst gestellt. Zum Beispiel an jenem Tag damals in Nain. Wisst ihr noch? Damals hat er sie gestellt, ganz leise, ganz tief in seinem Herzen verborgen. Wer bist du, Herr? Hatte er gefragt. Könnt ihr euch erinnern? Die meisten Leute haben stillgestanden, als der Trauerzug an ihnen vorbeigezogen ist, wie man das eben so macht in einer solchen Situation. Betroffene Gesichter, den Mund geschlossen, die Lippen fest zusammengepresst, die Hände gefaltet, den Blick auf den Boden oder in weite Ferne gerichtet. Nicht zu Jesus. Ja, aber was macht er denn da? Er wird doch nicht, doch er geht tatsächlich auf die Mutter des toten Jungen zu und flüstert ihr etwas ins Ohr, sodass sie sich plötzlich umdreht, erst Jesus und dann ihren Sohn anschaut und man spürt förmlich, wie sie eigentlich noch etwas sagen will, es dann aber doch bleiben lässt. Sie gibt den Trägern der Bahre ein Zeichen und diese bleiben stehen. Und Jesus, der geht doch tatsächlich auf den Leichnam des Jungen zu und spricht ihn an. Er gibt ihm sogar einen Befehl. Du, junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Einfach so. Und der Junge gehorcht. Die kalte, klamme Haut wird warm, die steifen Glieder bewegen sich, seine bleichen Wangen röten sich, die Männer stellen die Bahre auf die Erde, der Junge springt herunter und Jesus gibt ihn seiner Mutter zurück. So steht es in der Bibel. Später, als Jesus dann mit seinen Jüngern beim gemeinsamen Abendessen saß und sie miteinander lachten und scherzten, da fragte sich Petrus ganz leise, so leise, dass nur Gott es hören konnte. Wer bist du? Gerade eben hast du einen Toten ins Leben zurückgeholt. Ich kann es immer noch nicht fassen. Solltest du nicht von Lichtstrahlen umflutet oder von Engeln umgeben oder auf einen Thron gesetzt werden, der höher ist als der von 1000 Königen? Sollte dir nicht alle Welt zu Füßen fallen und dir huldigen? Und nun schau dich mal an. Du trägst Kleidung, die ich auch tragen würde. Du lachst über Scherze, die ich erzähle. Du isst dasselbe wie wir alle. Ja, du unterscheidest dich doch kaum von uns. Machen das alle Todesbezwinger so? Wer bist du, Jesus? Und dann war ja auch noch die Sache mit dem Sturm, diesem binde dich am Mast fest und sage deinem Boot lebewohl, Sturm. Alle hatten sie Todesangst. Und er, Jesus, keine Spur. Seelenruhig hatte er den Sturm eigentlich verschlafen wollen. Doch dann waren ihm Wind und Wellen gehorsam und noch ehe die Jünger ihren Mund wieder zuklappen konnten, war die Wasseroberfläche wieder spiegelglatt. Wer bist du, Jesus von Nazareth? Und Petrus, Widersprecher der 17 Uhr Nachrichten, klingt, als es seine Antwort gibt. Dies ist der Stand der Nachrichten um 17 Uhr. Nein. Klar, Mann. Du bist Gottes Sohn, sieht man doch. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass er herumgedruckst hat, dass er sich gewunden hat. Denn wenn er jetzt die falsche Antwort gibt, dann ist er blamiert bis auf die Knochen. Für wen hältst du mich, Petrus? Sag schon. Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Wie leicht fällt uns diese Antwort gegenüber den Menschen, die uns fragen, wer ist das, wer ist dieser Jesus? Ich denke nicht, dass man Petrus wegen seines Zögers einen Vorwurf machen kann. Wie oft nennt man schon einen Handwerker mit schwieligen Händen, der aus einem Ein-Kameldorf kommt, den Sohn Gottes. Einen Menschen, dessen ganze Familie man ja schließlich kennt, von dem man weiß, woher er kommt und was er bisher so gemacht hat. Und Gott, freundet sich Gott wirklich mit gewöhnlichen Menschen an? Oder schnarcht in einem Fischerboot leise vor sich hin? Gott ist doch wer weiß wo, aber doch nicht mitten unter uns, in einem Menschen. Oder doch? Unvorstellbar, damals wie heute. Doch die Bibel berichtet, dass er genau das getan hat. In Christus allein wohnt wirklich und wahrhaftig die Heilsmacht Gottes in ihrer ganzen Fülle. So steht es im Kolosserbrief im 2. Kapitel. Jesus, der Mensch, der braungebrannte Galiläer, der mit donnernder Vollmacht spricht und mit kindlicher Demut liebt, der bezeugt, älter als die Zeit zu sein und größer als der Tod. Doch ein Jesus, der nur Mensch wäre, könnte uns zwar lieben, aber niemals erretten. Und ein Jesus, der ausschließlich Gott wäre, könnte uns zwar erschaffen, aber nicht verstehen. Doch ein Jesus, der Gott Mensch ist, der uns nahe genug ist, dass wir ihn anfassen können, der stark genug ist, dass wir ihm vertrauen können, der ein Retter ist, dem Millionen nicht widerstehen können. Ein Jesus, der für eine in Sünden verlorene Welt, für Menschen, die ihn nicht kannten, die ja noch nicht einmal geboren waren, ans Kreuz ging und für sie starb. Und der denen, die sich ihm zuwenden, die sich ihm öffnen, alle ihre Schuld vergibt und ihnen ein neues, unvergängliches Leben schenkt in Gottes Herrlichkeit und das noch immer tut, bis heute. Ein solcher Jesus ist es wert, dass wir ihm folgen, wie die Jünger, wohin er auch geht. Mein Herr und mein Gott, rief Thomas, als er seine Zweifel aufgab. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete Maria Magdalena am leeren Grab. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, bezeugte Johannes, sein Lieblingsjünger. Petrus aber drückte es am besten aus. Wir waren Augenzeugen seiner herrlichen Größe. Da steht er, die wichtigste Einzelperson, die je gelebt hat. Er, der von sich selber sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Der Herrscher von Juda. Die ganze Fülle und Pracht des Himmels offenbart in menschlicher Gestalt. Himmel und Erde berühren sich. Und deshalb erleben wir immer wieder diese Augenblicke, in denen wir uns am Kopf kratzen, zweimal blinzeln und nur noch staunend zusehen können, wie aus Wasser bester Wein wird, wie ein mageres Vesper tausende hungriger Mägen satt macht, wie Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige rein und Gefangene frei werden. Und wie bei Menschen, die an Leukämie erkrankt sind, die Stammzellen greifen und sich regenerieren. Vor allem aber, wie ein Grab von Soldaten bewacht, mit einem Felsen versiegelt, doch von einem Mann verlassen wird, der bereits drei Tage tot ist. Für wen hältst du mich? Vorhin habe ich gesagt, was diese Frage mit mir, mit meinem Leben zu tun hat. Nun, sie steht noch immer im Raum. Doch jetzt gilt sie dir. Jetzt geht es nur um dich und um ihn. Jesus fragt dich jetzt von Angesicht zu Angesicht, ganz persönlich: Wer oder was bin ich in deinen Augen? Für wen hältst du mich? Was bedeute ich dir? Was für eine Beziehung hast du zu mir? Bin ich ein Guru für dich? Bin ich ein guter Lehrer? Stellst du mich in eine Ecke mit den Propheten? Oder bin ich dein persönlicher Erretter, dein Erlöser, dein Heiland? Wer bin ich für dich? Glaube will eine persönliche Antwort. Aber überlege gut, ehe du antwortest. Denn deine Antwort könnte ewigkeitsentscheidend sein. Was wirst du ihm antworten? Wenn du wirklich wissen willst, wer Jesus ist, dann folge seinen Spuren. Ich spreche jetzt im übertragenen Sinn. Suche Orte auf, an die er ging. Besuche Menschen, die er berührte. Gehe Wege, die er gegangen ist. Setze dich auf den harten und kalten Boden des Stalles, in dem er zur Welt kam. Rieche das Sägemehl der Zimmermannswerkstatt, in der er arbeitete. Höre, wie seine Schritte auf den festgetrampelten Pfaden Galiläas widerhallen, und seufze wie er, wenn du die geheilten Wundmale eines Aussätzigen berührst. Freue dich, wenn du sein Mitleid und Erbarmen für die Frau im Jakobsbrunnen siehst. Und ja, gehe zu jenem Hügel, auf dem drei Kreuze stehen, und schaue, wie der Sohn Gottes stirbt. Für dich, für mich, für diese ganze Welt. Aus Liebe zu uns stirbt er dort, nimmt unsere, deine und meine Schuld auf sich und macht uns dadurch den Weg frei zum Vaterherzen Gottes. Zucke zusammen, wenn du Satan und die Hölle toben hörst, weil das Grab leer ist und Jesus lebt. Und zum guten Schluss lass deine Stimme im Lobpreis mit der Menge emporsteigen und komm und folge ihm nach. Wenn du das willst, kannst du ihn so sehen. Denn die Bibel, sein Wort, zeigt ihn dir so. Wenn du dir von Gott deine Augen dafür öffnen lässt, wenn du ihm vertraust und seinem Wort glaubst. Doch ich möchte dich warnen: Wenn du Gottes Majestät erlebst, wirst du nicht mehr derselbe sein. Du wirst süchtig, sehnsüchtig. Du erhaschst einen Blick vom König und wirst vom Verlangen verzehrt, mehr von ihm zu sehen und mehr über ihn zu erfahren, mehr mit ihm zu reden. Wenn du einmal sein Antlitz gesehen hast, wirst du dich unablässig danach sehnen, es wiederzusehen und wieder und immer wieder. Und du wirst dich dabei verändern, sodass du einstimmen kannst in das Bekenntnis des Petrus: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Gesalbte, der Erwartete, der Verheißene, der Verwirklicher alles dessen, was das ganze Alte Testament Kapitel um Kapitel hinweisend und andeutend gesagt hat. Du bist der Sohn, der eine, dem der Vater alles übergeben hat und ohne den niemand den Vater sehen wird. Der Sohn, an dem der Vater wohlgefallen hat. Und schließlich wirst du mit Thomas bekennen: Mein Herr und mein Gott. Wenn du das willst, wenn du dich danach sehnst, worauf wartest du dann noch? Komm und folge Jesus nach, jetzt in diesem Gottesdienst oder danach. Jesus wartet auf dich. Du brauchst ihn und du kannst ihn erfahren, denn danach sehnt er sich. Das möchte er von ganzem Herzen. Wenn du das auch möchtest, kann ein einfaches Gebet einen Erdrutsch auslösen und dich zu einer Begegnung mit ihm führen. Jesus, ich möchte dich kennenlernen, und zwar so, wie du wirklich bist. Denn Jesus zu haben, ihn wirklich zu haben, ist der größte Schatz, den du dir vorstellen kannst. Und Jesus zu lieben, das bedeutet, die wichtigste der Frage der Welt ein für alle Mal zu beantworten: die Frage nach deiner Existenz. Und die Frage, wo du die Ewigkeit zubringen wirst. Alles andere wird sich daraus ergeben. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Noch ein Wort zum Schluss. Mit dem Bekenntnis des Petrus ist unsere Geschichte noch nicht zu Ende. Auf das Bekenntnis des Petrus antwortet Jesus ihm spontan: Gott segne dich, Simon, Sohn des Jona. Niemand kann dir das beigebracht haben, außer meinem Vater im Himmel. Gott selbst hat dich in das Geheimnis eingeweiht, wer ich wirklich bin. Und jetzt möchte ich dir sagen, wer du in meinen Augen bist. Du bist Petrus, ein Fels. Das ist der Fels, auf den ich meine Kirche bauen möchte. Eine Kirche, die unüberwindbar ist, weil sie sich zu mir bekennt, auch wenn sich die Tore der Hölle öffnen sollten, um sie zu verschlingen. Doch das ist noch nicht alles. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Was du hier auf der Erde bindest, wird auch im Himmel gebunden sein. Was du löst, wird auch im Himmel gelöst sein. Und dann schärfte er seinen Jüngern ein, niemandem zu sagen, dass er der Messias ist. Jesus fragt nicht nur danach, wer er ist, was seine Jünger über ihn denken. Er sagt ihnen auch, was er über sie denkt. Auch wenn er hier nur den Petrus anspricht. Und er gibt ihnen einen neuen Namen und damit eine Verheißung, verbunden mit einer Berufung. Aus Simon Jona wurde Petrus der Fels, der Heidenmissionar, der maßgeblich daran beteiligt war, dass sich die Botschaft von Jesus in der ganzen Welt verbreitet hat und dies immer noch tut. Wenn wir hier heute Morgen miteinander Gottesdienst feiern, ist das auch auf ihn zurückzuführen. Was will ich damit sagen? Jesus ist nicht nur an deiner Meinung über ihn interessiert. Er möchte dir auch sagen, wer du in seinen Augen bist. Denn Jesus sieht, was Gott in dich hineingelegt hat. Vielleicht hast du ein mitfühlendes Herz. Vielleicht hast du die Gabe, für andere vor Gott einzutreten. Vielleicht kannst du gut zuhören oder du verstehst es, anderen Mut zuzusprechen. Vielleicht hast du ein freigebiges Wesen und hilfst, wo du kannst. Oder du hast die Gabe, besonders eindrücklich von Gott zu erzählen. Vielleicht kannst du gut mit Kindern umgehen, was es auch ist. Gott hat dir diese Fähigkeit geschenkt, nicht nur für dich selbst, sondern um Menschen, große oder auch kleine, Gott näher zu bringen, zu zeigen, wer Gott ist, wer Jesus ist. Und dazu gibt er dir einen neuen Namen, einen Namen, der zu deiner Befähigung passt. In der Ewigkeit wird er einmal offenbar werden. Dann wird es vielleicht heißen, Gerhard, der für andere eintritt, oder Rolf, der ja viel erzählen kann von Gott und dem Leben mit ihm. Was auch immer. Gott segne euch alle. Amen.